muss ich erstmal den Anblick genießen. Es ist voll schön, wieder da zu sein. Ich halte es mit, wie hieß die? Dorothy? Aus dem Zauberer von Oz. Am schönsten ist immer noch daheim. Nicht, weil es nicht gut war, nicht, weil wir nicht viel mitgenommen haben und unfassbar dankbar sind für die Zeit, die wir auf der Konferenz haben dürfen. Die könnt ihr übrigens alle nachgucken. Wenn du Englisch kannst, guck doch mal in YouTube oder ich glaube, die haben noch andere Formate. Winter Bible Seminar 2023 kannst du alles nachsehen. Und wer bis zum letzten Gottesdienst durchhält, wird noch eine besondere Überraschung zu Gesicht bekommen. Und mehr sage ich nicht, weil sonst müsst ihr gucken. Ich möchte auch gern ganz kurz noch beten, bevor wir starten. Vater Gott, wir danken dir, dass du uns so liebst und dass du uns zu deiner Familie eingeladen hast. Das ist unfassbar großzügig und das ist, ja, das zeigt dein Herz, das sich so sehr nach dem Menschen sehnt, obwohl wir alle dich immer wieder enttäuscht haben, weil wir alle versagt haben. Wir sind alle mit der Sünde unterwegs gewesen und doch hast du dich in Jesus zu uns so zugewandt und so herabgebeugt und erniedrigt und hast unseren Tod ertragen, unsere Qual, auf dass wir gerettet werden können, auf dass wir geheilt werden können, gesegnet werden können in jeder Hinsicht. Und wir sind dir so dankbar dafür. Wir sind dir so dankbar, dass wir als Gemeindefamilie heute Morgen dein Wort anschauen dürfen. Ich bete, Geist Gottes, dass du mir hilfst, das Richtige zu sagen, deine Gedanken weiterzutragen und mir selber zu hören und auch allen, die hier sind, das aufzunehmen, was du für jeden hast und auch allen zu Hause, die online schauen, einfach das mitzunehmen, was heute wichtig ist für den nächsten Schritt, für die nächste Entscheidung im eigenen Leben. Danke Gott dafür. Ehre sei allein dir. Amen. Amen. Ja, ihr seid total lieb. Also ich habe schon ganz viele umarmt, aber die meisten noch nicht. Fühlt euch umarmt. Und die Susanne kam eben aus, war so, glaube ich, der letzte Drücker und hat gefragt, wart ihr denn auch da in Amerika, wo da gerade die Erweckung ist? Und dann haben wir gesagt, nee, leider nicht. Kentucky und Oklahoma, also ich bin jetzt geografisch auch nicht so ganz fit. Da sind so ein paar tausend Kilometer, glaube ich, nochmal dazwischen. Wir waren an dem Ort, den hat Randy Clark bezeichnet als die Hauptstadt der Wort des Glaubensbewegung. Da hat er sicherlich recht. Aber die hatten da von Espo, die hatten da einen Stand im Foyer von der Rema Church, den habe ich gesehen. Und das ist bestimmt begeisternd. Und an unserem letzten Tag waren wir im Kino und weiß nicht, wer von euch davon gehört hat, dieser neue Film, der in Deutschland wieder mal unter den Tisch gefallen ist, oder vielleicht kommt er ja durch, auf DVD hoffe ich, kommt er durch, Jesus Revolution, über die Erweckung der Hippie-Bewegung Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Was sagst du? Jesus People-Bewegung, Dankeschön. Ja, die sahen aus wie Hippies da, die waren vorher Hippie und High und dann waren sie heiß für den Herrn. Und als Susanne diese Frage gestellt hat, habe ich natürlich wieder, hattest du in mir diese Bilder wachgerufen von diesem Kinofilm, der beginnt und endet mit so einer Massentaufe im Meer. Und alles, was ich denken kann, was wir denken können, das wollen wir hier. Amen. Es ist nicht so warm wie in Kalifornien und der Pazifik ist weit weg, aber den braucht kein Mensch. Die Lahn reicht, die Wonne reicht, das Wasser ist immer gut temperiert und vorbereitet. So. Boah, wie wäre das, wenn einer unserer Gottesdienste wie in Asbury nicht enden würde und es kein Gedränge gäbe, wer kriegt zuerst das Essen unten oder gibt es überhaupt was oder ich muss heim, mein Mann wartet oder wenn das alles, entschuldigt das Wort, scheißegal wäre, weil wir einfach so ergriffen sind von ihm, dass wir gar keinen, dass uns gar nichts anderes so sehr zieht, als einfach da zu sein. So wie Josua, der im Zelt einfach geblieben ist, wenn Mose wieder gehen musste an seine Arbeit, das Volk zu führen. Und Josua dachte, cool, den Job habe ich nicht oder noch nicht. Ich hänge hier weiter ab bei meinem Gott. Das ist unser großer Traum. Das ist mein ganz persönlicher Traum seit 2004, seit einer besonderen Berührung Gottes, die ich erlebt habe, auch an einem anderen Ort. Ist, dass Deutschland gerettet wird. Reinhard Bunke hat immer geschrien, Afrika muss gerettet werden. Ich sage, Ja, bin einverstanden. Aber hier, mein Volk oder die Menschen, die hier wohnen, egal welcher Nationalität, Deutschland. Deutschland muss Jesus finden. Weg von diesem sturen, intellektuellen, liberalen, historisch-kritischen Theologisieren, den Verstand und die Gefühle auf den Thron setzen, zu erkennen, wo wir herkommen und wo wir eigentlich wirklich zu Hause sind. Das ist mein Traum. Und darum sind wir hier in unserer wunderschönen Kleinstadt angetreten. Und ihr seid immer noch da, habe ich gemerkt. Ihr wart vor ein paar Wochen da und ihr seid da. Und wir machen weiter. Und wisst ihr, auch wenn Widerstand da ist und der Teufel sich furchtbar anstrengt, das aufzuhalten, Gott hat mir ein Bild gegeben, hat er mich die Tage wieder daran erinnert. Und das Bild ist das Bild eines Rammbockes. Wisst ihr, was ein Rammbock ist? Wer den mitbringen soll, ich habe so einen kleinen von Schleich, den hat der Bernd mir vor einer Weile geschenkt. Da ist sogar vorne ein Widder drauf. Und eigentlich ist ja Lamm auch eine falsche Übersetzung. Eigentlich ist Jesus der Widder Gottes, also der geschlachtet wurde, schon ein älteres Tier, kein Babyschaf, wie auch immer. Und dann habe ich gedacht, das gibt dem Ganzen nochmal eine zusätzliche Note mit dem Widder, der den Kopf nimmt und die Tore der Stadt. Also ich sehe uns vor den Toren der Stadt. Ich sehe uns, wie wir immer und immer und immer wieder dasselbe tun. Manchmal kommen Leute und haben Ideen und viele haben gute Ideen und manche davon setzen wir auch um. Aber was wir festgestellt haben, ist, es ist nicht menschlich machbar, das zu erreichen, wonach wir uns alle sehnen. Wir können etwas dazu tun, wir können im Gehorsam Gott gegenüber laufen, wir können erweckt sein, wir können brennen. Ja, dafür bin ich verantwortlich. Paulus schreibt das an die Römer, seid brennend im Geist. Wenn das ist ein Imperativ, ein Befehl, also liegt es an mir, ob ich brennend bin im Geist. Aber es muss etwas passieren, da muss etwas vom Himmel her geschehen. Und ich stelle mir diesen Rambock vor und ich stelle mir diesen Tag vor, wenn du es knacken hörst. Und manchmal höre ich schon ein paar Splitter knirschen. An manchen Tagen empfinde ich schon, dass etwas nachgibt. Auf dieses beständige Wiederholen desgleichen. Gottesdienst für Gottesdienst, Kleingruppe für Kleingruppe, Gebet zu Hause, Fürbitzeiten am Jahresanfang und in der Mitte, Seminare, The Chosen. Wir tun ja alles, wir rühren und bewegen und versuchen auf jedwede Weise Limburg und dem Rest der Welt klarzumachen, dass sie Jesus brauchen. Und damit wollen wir nie aufhören. Und wenn du frustriert bist oder wenn du denkst, es passiert nicht, lass dich nicht täuschen von den äußeren Dingen. Das sieht man vorher nicht. Unser Nachbar, ist schon eine längere Zeit her, der wohnt jetzt nicht mehr neben uns, der hat 11 Jahre neben uns gewohnt. Und Bernd ist ein treuer Evangelist zu Hause, immer gewesen. Dann hat er immer eingeworfen, wir haben ihn eingeladen, er war in unserem Hauskreis. Und als er dann wirklich mal kam, hat er sich mit den Worten verabschiedet, also es war beim Raclette-Essen, das hat irgendwie dann gezogen, das Essen weiß ich nicht, hat er sich mit den Worten verabschiedet und jetzt lasst ihr mich mit eurem Jesus bitte in Ruhe. Und wir dachten, boah, es war so ein schöner Abend, was haben wir falsch gemacht, was ist passiert? Und er geht nach nebenan. Wenn du mal bei uns auf dem Klo warst, im alten Bad, das Grüne, genau da nebenan. Und er geht in seine Küche und er hat sich an dem Abend bekehrt. Und er hat uns am Ende von dem Jahr einen Brief geschrieben. Und in dem Brief hat er uns einen Blick hinter seine Kulissen geschenkt. Er hat uns beschrieben, wie er uns wahrgenommen hat. Die gefährlichen Leute da, die man nicht einordnen kann. Was sind das für komische Christen da? Was glauben die? Und dann hat er mal unser Fenster repariert. Aus ja, Freundlichkeit, das war kaputt. Das Fenster, das ging zu seinem Hof und er hat's dann kam rüber und dann schrieb er in den Brief, dann musste ich in die Höhle des Löwen. Das habe ich mein Zuhause noch nie gesehen. In unser Haus, ich weiß nicht, wie Leute einen manchmal wahrnehmen, ist ja so anders, als man über sich selber denkt. Ne? Wir sind ja ganz normal in unseren Augen. Und dann hat er das Gespräch mit mir, ich habe dann an unserem Waschbecken gelehnt, während er da geschraubt hat, beschrieben und die Begegnung. Dann hat er sich einladen lassen, dann kam dieser Hauskreis und dann hat er erzählt, dass ich in dem Abend nach dem Hauskreis nach Hause ging. Habe ich mir einen von euren Zetteln da genommen, wo hinten ein Übergabegebet draufsteht. Und ich stand in meiner Küche und ich habe gespürt, ich bin nicht alleine in diesem Raum. Jemand ist hier bei mir, Gott ist bei mir. Und er hat es auch nicht einfach gehabt im Leben. Seine Frau hat übers Internet einen anderen Mann kennengelernt und hat ihn und das gemeinsame Kind verlassen. Und er war von heute auf morgen alleinerziehender Vater, hat dann langfristig seine Arbeit verloren. Er war sehr erfolgreich als Führungskraft. Und das kannst du nicht mit einem Kind. Also das hat, vieles habe ich nicht gewusst. Und an dem Abend hat er Jesus gefunden, wo wir dachten, jetzt lehnt er uns völlig ab, jetzt will er nichts mehr hören. So lass dich nicht täuschen von der Ablehnung der Menschen. Lass dich nicht täuschen von harten, provozierenden Worten. Lass dich nicht täuschen von der Coolheit deines Teenagers oder von wem auch immer. Mein Papa, ein wunderbarer Papa, hat mir mal eine gescheuert, weil ich ein Traktat im Bad habe liegen lassen. Und wenn ihr schon länger da seid, wisst ihr, der Mann hat jahrelang treu jeden Sonntag hier gesessen. So kurz bevor das Tor knackt, ist der Widerstand vielleicht nochmal heftig. Aber es wird knacken. Das glaube ich von ganzem Herzen, es wird knacken. Und das Lied, was wir gesungen haben, ist so wunderbar. Deutschland gehört Jesus. Amen. So, das steht jetzt nicht auf meinem Skript. Aber es war drin, also musste es kurz raus. Dankeschön fürs Zuhören, aber wir machen weiter mit der Erneuerung der Familie. Das ist unser Thema heute Morgen. Bernd hat am 29. Januar mit der Glauben zu Hause-Reihe begonnen. Das hieß die Totalrenovierung oder die Erneuerung des Hauses. Die Erneuerung des Hauses. Und heute ist quasi Teil 2. Familie ist ja sehr angefochten. Hast du schon gemerkt, oder? So, wir kriegen ja neue Definitionen aufgedrückt da draußen, was alles Familie ist und was Ehe ist und was normal ist und was richtig ist. Und damit wir nicht vergessen, was normal und richtig ist, müssen wir immer wieder mal in die Bibel gucken. Ne? So, damit das ganze Gesause und Gebrause, was uns da um die Ohren fliegt, auch wieder freisetzen kann. Also manchmal bin ich es leid. Wisst ihr, ich gucke auch gern mal einen schönen Film oder einen schönen Krimi oder eine Serie. Und manchmal, also wenn du so empfindest, fühle ich nicht abgelehnt, aber habe ich keinen Bock auf den Quotenschwulen und die Umerziehung. Amen. Manchmal war das jetzt wichtig. Selbst Science Fiction, das ist völlig unsexualisiert. Da hatten wir das neulich, da waren zwei Aliens dann. Warum? Die Geschichte. Es ging einfach nur um einen Planeten zu, weißt du, so ganz, da willst du dich einfach nur unterhalten lassen. Ich weiß, Science Fiction ist nicht jedermanns Geschmack, es ist auch wurscht. Aber da ist sowas in der Luft, das uns versucht zu sagen, was richtig ist. Und es ist so wichtig, dass wir wissen von ihm, was richtig ist. Gleichzeitig ist wichtig, dass wir die nicht vors Schienbein treten, die das einfach nicht wissen. Versteht ihr? Die sind ja nicht böse. Die sind genauso fehlgeleitet wie ich, bevor ich mich bekehrt habe. Genauso in so einem Gewurschtel gefangen, wie jeder von uns. Aber wenn sie lernen, wer sie wirklich, wirklich sind, und wenn sie begreifen, wenn ich innen und außen nicht zusammenkriege in meiner Identität, muss ich nicht zum Chirurgen gehen, sondern ich kann das Innere heilen lassen, damit es zum Äußeren passt. Das ist so viel schöner und so viel entspannter. Und dann kann ich sogar eigene Kinder haben, auf ganz entspannte, wunderschöne Weise. Entschuldigt mal den Ausflug, aber ist das so? Also so sehe ich das. Was hat Jesus gesagt zur Familie? Er hat ja Familie für sich definiert, der Single-Mann. Die Tage musste ich übrigens drüber nachdenken. Ich bin ja immer sehr offen, müsst ihr heute aushalten. Ich denke, Jesus hatte einen Sexualtrieb wie jeder andere Mann auch. Er ist 33 geworden, der war pubertierender, der ist erwachsen geworden. Die Schrift sagt uns, er wurde in allen Dingen so versucht wie wir. Aber weil er ohne Sünde war, weiß ich, dass er niemals einen Gedanken hatte, Sexualität zu leben. Er hatte niemals einen Gedanken in diesem Bereich. Und das fand ich irgendwie, diesen Gedanken zu denken, da ist ein Mann, 33 Jahre alt, sein Leben durch, und er ist voll des Geistes Gottes, er lebte ohne Sünde, er lebt uns sein Leben vor. Also muss es doch möglich sein, rein durch dieses Leben zu gehen. Zumindest, ja, nicht so perfekt wie er, aber da geht was. Amen? Hast du schon mal so einen Gedanken, hast du noch nicht gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen befremdlich vielleicht für dich, aber die Schrift sagt, er wurde in allem versucht. Die Erneuerung der Familie, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Dazu finden wir ganz viel in der Bibel und hey, sogar im Alten Testament. Im Alten Testament, ja, im Alten Testament. Da stehen viele Dinge viel ausführlicher drin. Und 1. Korinther 10, Vers 6 sagt uns ja, das ist aufgeschrieben. Warum? Damit wir es in die Tonne klopfen und sagen, gilt nicht für mich? Nee, damit wir davon lernen. Damit wir auch aus diesen Dingen, die durchlebt haben, die Gott mit ihnen durchhatte, lernen und es besser machen. Weil wir haben ja den Vorteil, wir sind verbunden mit Gott auf eine Weise im neuen Bund. Die gab es damals nicht. Wir haben den Geist Gottes, der lebt in uns. Und der befähigt uns, all die Sachen durchzuhalten und ein Leben zu leben, so wie es Gott gefällt. Und wenn wir auf die Schnauze fallen, dann stupst er uns an und sagt, komm, rabbel dich wieder auf. Wie sagen so einige, mach's Krönchen wieder gerade und geh weiter. Und das ist eigentlich so einfach mit ihm. Das 5. Buch Mose, das heißt auch Deuteronomium, das 2. Gesetz, Numus das Gesetz, das enthält eigentlich Moses Predigten über das Gesetz. Und Kapitel 6 bis 11, das kannst du zu Hause nachlesen, sind eigentlich Ausdruck eines großen Gebotes. Stell dir vor, es ist das gleiche Gebot, was Jesus uns gegeben hat. Das Gebot der Liebe, nämlich Gott zu lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele und all unserer Kraft. Und hat sich nicht geändert, weil Jesus hat das ja gesagt, in Johannes 14 zum Beispiel, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Oder ein Mensch, der mich liebt, wird meine Gebote halten. Der Bernd hat im Taufgottesdienst einen ganz tollen Satz gesagt, den habe ich in mein Zitatebuch aufgeschrieben. Gib fein acht, jetzt kommt der Doppelpunkt. Werke retten niemanden, aber Gerettete haben Werke. Das ist schön komprimiert, was wahr ist. Es ist also nicht so, dass wir in eine Leistungsorientierung abrutschen und uns jetzt was bei Gott erkaufen durch unser Liebsein, sondern es ist eigentlich normal, wenn wir Gott lieben, dass wir bestimmte Dinge gar nicht mögen und gar nicht tun wollen und andere gerne tun. Den Herrn zu lieben bedeutet, eine Beziehung mit ihm zu leben. Die Anna hat das ja ganz toll gepredigt, habe ich geguckt, in USA, so zwischendurch immer wieder mal. Ich sag dir gar nicht, doch, ich war teilweise auf dem Klo mit dir und habe deine Predigt angeguckt und dann habe ich wieder weitergeguckt und zwischendrin und dann war der Bernd im Bad, dann habe ich wieder auf Play und dann bin ich durch und ich habe die Regelion, ich habe ein neues Wort gelernt, hast du gut gemacht. Und sie hat das super nochmal auf den Punkt gebracht, diesen Aspekt. Das ist jetzt heute Morgen gar nicht mein Fokus, aber es gehört der Vollständigkeit halber nochmal dahin. Und die Liebe zu Gott hängt auch einfach am Ernstnehmen seiner Worte. Das heißt, wenn ich meinen Mann liebe, dann höre ich ihm zu. Dann ist mir wichtig, was er denkt, was er sagt, was er mir mitzuteilen hat. Und bei Gott ist das ganz genauso. So seine Worte ernst zu nehmen, ist Ausdruck unserer Liebe. Und ich möchte mit euch jetzt den Kerntext für heute Morgen lesen. Und ihr könnt eure Bibel aufschlagen oder euch noch schnell eine schnappen, von da vorne auf Deutsch oder auf Englisch. Und mit mir zusammen aufschlagen 5. Mose 6, die Verse 1 bis 14. Fünfte Mose 6, Vers 1 bis 14. Da steht: Hört nun die Gesetze, Gebote und Rechtsbestimmungen, die ich euch im Auftrag des Herrn, eures Gottes, verkünde. Sie sollen euer ganzes Leben bestimmen, wenn ihr das Land in Besitz genommen habt, in das ihr jetzt hinüberzieht. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst. Ihr und alle eure Nachkommen. Befolgt stets seine Anweisungen, die ich euch heute sage. Dann wird er euch ein langes Leben schenken. Wer hätte gerne ein langes Leben?
Ich.
Wuhu! Hört nun seine Gebote und befolgt sie. Dann wird eintreffen, was der Herr, der Gott, eurer Vorfahren euch versprochen hat. Es wird euch gut gehen. Wer hat es gerne, dass es ihm gut geht? Der Rest ist irgendwie ein bisschen merkwürdig jetzt. Wir beten für euch. Es wird euch gut gehen und ihr werdet ein großes Volk werden, in dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit allem Willen und mit aller Kraft. Hey, was haben wir denn hier schon so weit vorne in der Bibel? Liebe ist eine Entscheidung. Können wir das lauter sagen? Liebe ist eine Entscheidung. Also ich muss gar nicht auf die Gänsehaut im Gottesdienst warten, um Gott zu sagen, dass ich ihn liebe und dass ich ihm so dankbar bin. Ich kann das einfach so machen. Manchmal kommt dann sogar eine Gänsehaut. Ganz oft auch gar nicht, ist auch nicht schlimm. Von Gänsehaut steht gar nicht so viel in der Bibel drin. Wir sind manchmal so fokussiert auf die Gefühle, die kommen schon. Also die sind schon auch involviert, die hat man auch als Christ. Aber sie sind nicht unsere Grundlage, sie sind nicht unser Fundament, sondern wir entscheiden einfach, Gott, ich liebe dich. Ich werde mein Leben nach dir ausrichten. Mit allem Willen aller Kraft. Vergesst nie seine Gebote, die ich euch heute verkünde. Schärft sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor. Damit wir es raffen, steht jetzt hier noch erklärt, zu Hause und auf Reisen. Also wenn du daheim hockst und wenn du in Urlaub fährst. Oder auf die Arbeit. Wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Morgens und abends. Immer Wort Gottes. Immer rein damit, weil der Mensch ist ein vergessliches Wesen. So geht mir so, manchmal lese ich eine Bibelstelle und bin voll begeistert, denke ich, habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht. Ist voll verschütt gegangen bei mir. Geht's dir auch so? Ja, also außer denen, die den 90-Tage-Bibelleseplan regelmäßig machen, es ist eine coole Erfahrung, selbst da geht dir was verschütt. 90 Tage ist auch lang. Also die Bibel einmal durch in 90 Tagen. Es ist möglich. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung. Du brauchst eine Stunde am Tag ungefähr. Also lasst die Serie weg am Abend. Ist easy. Es ist möglich. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Der Herr, euer Gott, bringt euch jetzt in das Land, das er euch zum Besitz geben will, wie er das euren Vorfahren Abraham, Isaac, jetzt habt mal schnell mal die zwei zusammengewürfelt, und Jakob geschworen hat. Und dann kommt ein kleiner Einschub, was sie dann alles bekommen in dem Land, das sie einnehmen werden. Und dann kommt ein ganz wichtiger Hinweis zum Schluss unseres Textes. Wenn es euch dann gut geht und ihr euch satt essen könnt, dann gebt Acht, dass ihr nicht den Herrn vergesst. In der Predigt die Tage hörte ich, dass jemand sagte, die schwersten Zeiten oder die Zeiten, wo die Leute am ehesten von Gott abfallen, sind die Zeiten, wo es ihnen gut geht. Der Mensch ist so, wenn es uns schlecht geht, selbst wenn wir kein beständiges Gebetsleben haben, dann fällt uns dann wieder ein, oh Mann, Gott, Hilfe, Krise, Alarm, ich brauche dich, da muss was passieren. Und aber wenn es uns gut geht, wenn alles rund läuft, was ist, wenn wir Erweckung haben, wenn hier der Bär tobt, wenn das Gebäude platzt und die Leute auf der Josef-Ludwig-Straße stehen und nicht mehr reinkommen und die Technik Bildschirme aufstellt in der Stadt, oder wo stehen wir dann? Werden wir stolz sein? Wenn wir denken, wir haben das gemacht, weil wir so cool sind als CCLMler? Wenn wir uns was drauf einbilden, hoffentlich, bitte, 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 lieber Gott, nicht. Wir wollen immer denken und wissen, wo es herkommt und wer es tut und wem die Ehre gebührt. Und Erfolg kann eine Versuchung sein. Und darum steht es hier schon in der Bibel, dass ihr nicht den Herrn vergesst, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, wo ihr Sklaven gewesen seid. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und gehorcht ihm. Jedes Abendmahl feiern ist eine Erinnerung, für dich und mich auch daran zu denken, wo wir hergekommen sind und wie wir dahin gekommen sind, wo wir sind, in Gott heute. Wer es verursacht hat, wer die Brücke gebaut hat, das war Jesus, das waren nicht wir. Wir sind einfach nur drüber gelaufen und haben uns gefreut. Das ganze Buch hindurch wiederholt Mose immer wieder diese Sachen, den Willen und die Gebote Gottes für das Volk Israel. Und das Volk Israel, wenn du das Alte Testament studiert hast, weißt du das, war ein eigensinniges, selbstbezogenes, rebellisches, vergessliches und im Blick auf Gehorsam sehr wankelmütiges Volk. Ach, die schlimmen Israeliten. Das wird mir ja nie passieren. Ne? Waren wir alle noch nie eigensinnig. Weiß gar nicht, wie man das schreibt. Selbstbezogen. Nein. Rebellisch. Ich bin die Unterordnung in Person. Bei meinem Mann und in der Gemeinde und auf der Arbeit und dem Staat gegenüber. Ich freue mich immer, wenn die ein neues Gesetz sich ausdenken, Sachen verbieten oder lustige Ideen haben, was die Energie betrifft und so weiter. Dann an diesem Punkt. Vergesslich und im Blick auf Gehorsam wankelmütig. Habe ich alles erfüllt? War überall schon dabei. Kommt mir total bekannt vor. Und doch gibt es Hoffnung. Weil Gott größer ist als als unser Versagen. Und heute Morgen gebe ich euch vier Schlüssel mit für die Erneuerung der Familie. Der erste Schlüssel ist eine Langzeitvision. Schlüssel Nummer eins, eine Langzeitvision. Mose, die ersten Verse, die wir eben gelesen haben, betont ja immer das Ergebnis. Damit du, und dann geht es um Kinder und Kindeskinder, also es geht um eine generationsübergreifende Sicht der Dinge. Unser Pastor würde sagen, wir sollen das Leben vom Ende her bedenken. Wenn du sein Buch Quality Time gelesen hast, dann hast du gelernt, wo er das gelernt hat und wie cool das ist, Dinge zu tun heute, wo du sie noch tun kannst, bevor es irgendwann zu spät ist. Es geht jetzt um Beziehung zu Menschen. Das ist eine coole Sache. Und diese Langzeitvision folgt auf die Entscheidung, die Bernd uns in der ersten Predigt vorgestellt hat. Ich habe und mein Haus, Josua hat das gesagt, wollen dem Herrn dienen. Und diese Frage, die du dir dann stellst, ist, wie sollen denn die Familien deiner Kinder aussehen? Und was haben deine persönlichen Entscheidungen damit zu tun? Sie haben nämlich erhebliche Auswirkungen auf die kommenden Generationen nach dir. Wie sollen die Familien deiner Kinder oder deiner Enkelkinder aussehen? Wir stehen ja gerade so ganz privat an der Schwelle. Unser erstes Kind ist verheiratet, noch kinderlos, zumindest soweit wir wissen. Aber wir sind ja da schon in froher Erwartung, ohne Druck auszuüben. Also ja, absolut. Also auf mich wurde Druck ausgeübt nach meiner Hochzeit. Ich mache das nicht, habe ich keinen Bock drauf. Wir sollen ihr Leben genießen zu zweit. Nicht von meinem Mann, sondern von freundlichen Menschen aus der Gemeinde. Wenn du jeden Sonntag gefragt wirst, bist du schwanger, magst du auch nicht mehr in den Gottesdienst kommen irgendwann so. Also das, ja, also von daher sage ich, lasst euch Zeit, das passt schon, wunderbar, alles. Und wenn der Herr vorher wiederkommt, dann feiern wir eine andere Party, keine Ahnung, versteht ihr? So. Aber wenn der Herr eben nicht wiederkommt, alle über 70, die gläubig sind, die sagen immer, in meiner Zeit kommt er wieder. Vielleicht, weiß ich nicht, sage ich das auch in 20 Jahren nicht. Egal, wir sind vorbereitet und bis dahin bauen wir das beste Leben, was wir mit ihm bauen können. So, persönliche Entscheidung. Ich erzähle euch ein Beispiel. Wenn du vor 10 Jahren die Predigt schon mal gehört hast, kennst du das schon. Meine Oma, Emma, die Mama von meiner Mama, hat leider ihre Mutter verloren, als sie 6 Jahre alt war. Die ist gestorben. Ihr Vater hat dann ein zweites Mal geheiratet und er hat mit seiner neuen Frau noch 2 Töchter bekommen. Das heißt, meine Großmutter hatte 2 Halbschwestern. Die haben damals in Heistenbach gewohnt. Genau. Und die 3 Schwestern haben dann nach dem Tod des Vaters geerbt zu unterschiedlichen Teilen, da die leibliche Mutter meiner Oma, aber dieses Haus irgendwie von ihrer Familienseite hat meine Oma ein bisschen mehr gekriegt. Und die Halbschwestern, die fanden das wahrscheinlich ein bisschen uncool. Auf jeden Fall gab es dann einen Moment, wo die Halbschwestern meiner Oma ihren Teil des Erbes verkauft haben. Und zwar außerhalb der Familie und ohne meinem Teil der Familie davon irgendwas zu sagen, beziehungsweise ihnen die Gelegenheit zu geben, das zu kaufen. Es war nämlich ein Bauernhof mit einem Garten, Scheune, das war so ein Ding und das wurde dann in 2 Hälften gespalten. So wie das Volk Israel nach Salomos Tod bei Rehabiam, wenn ihr das gelernt habt, ne, dann gab es das Nord- und das Südreich. Nicht ganz so dramatisch, aber so ähnlich war das bei uns auch. Da wurde ein Grundstück also in 2 Teile geteilt. Und wenn du schon mal bei uns warst, dann weißt du, dass hinter unserem Haus noch ein anderes Haus ist, dass wir eine Einfahrt gemeinsam nutzen, dass es vorne kein Tor gibt und dass man sich dann schon irgendwie so arrangieren muss, wenn man auf diese Weise miteinander wohnt. Und das hatte Auswirkungen auf alle meine 3 Kinder. Die Entscheidung der Halbschwestern meiner Oma hat zu dieser Grundstücksteilung geführt und hat dazu geführt, dass wir bestimmte Dinge nicht tun konnten. Als Grace 2 Jahre alt war, hat sie zum Beispiel mal beschlossen, mit Karacho auf die Straße zu rennen und zu gucken, ob sie schneller ist als der Papa. Ich weiß, ich lag krank im Bett. Es war so ein Special Moment, wo ich wusste, das Kind ist in Gefahr. Ich war fiebrig, aber sprang zum Fenster und sah nur diesen Zwerg da laufen. Da war ja kein Tor, weil wir dürfen es ja nicht abschließen. Es ist ja nicht unser Teil. Und Bernd war schnell und hat das Kind gecatcht. Ne? Dennis, bist du schon froh, dass er sie gefangen hat? Ich definitiv auch. Aber Das hatte alles Konsequenzen auf unser ganz persönliches Leben. Wir haben ein tolles Haus, aber wir haben keinen Garten am Haus. Wir haben einen tollen Garten in einem anderen Ort, da müssen wir immer hinfahren, da gibt es kein Klo, kein Wasser. So, das ist jammern auf hohem Niveau, ich weiß, das ist super. Aber ich will euch nur zeigen, eine kleine Entscheidung hat viele Konsequenzen für nachfolgende Generationen nach sich gezogen. Mein Vater hat immer gesagt, oh, hätte ich das gewusst, ich hätte es gekauft, dann wäre es in einer Hand geblieben, dann wäre das eine Einheit geworden. Und ja, preis sei Gott, haben wir heute sehr freundliche Nachbarn, das war nicht immer so einfach mit verschiedenen Menschen in dem Haus, aber heute haben wir ganz tolle Nachbarn und es läuft und trotzdem ist es immer noch so. Mein Schwiegervater, das habt ihr als Beispiel auch schon oft gehört, ist ein Gentleman, er hat seinem Sohn beigebracht, Frauen schützt man, für den Schwächeren setzt man sich ein, Gewalt ist kein Thema, das macht ein Mann nicht, Frauen ehren und so weiter. Und das hat Bernd geprägt, sogar bevor er gläubig war. Das war für ihn kein Ding, das hat man ihm mit in die Wiege gelegt sozusagen. Okay, keine Gewalt gegen Frauen und gegen Eltern. Okay, woanders ging, okay. Gut, das verschweigen wir jetzt den Online-Zuhörern mal kurz. Die Entscheidung meiner eigenen Eltern, über 55 Jahre treu verheiratet zu sein, hatte auf mich eine Mega-Auswirkung. Also ich hatte ja Bernd, der in seiner Teenagerzeit getrennte Eltern hatte. Und ich weiß, was das mit ihm gemacht hat. Und ich hatte das nie. Meine Eltern waren immer zusammen, die waren fast wie aneinander gebacken. Also immer zusammen im Auto, auf dem Feld, beim Kartoffelschälen, die haben alles zusammen gemacht. Und das hat mich auch geprägt. So. Die Entscheidung meiner Schwiegermutter, Jesus Christus nachzufolgen, hatte massive Konsequenzen. Das ist der Grund, warum du hier sitzt. Da fing alles an, als Angelika geheilt wurde und ihr Leben Jesus gegeben hat. Und ich werde ihr für ewig dankbar sein, dass sie uns da vorangegangen ist und dass sie so fleißig in ihrer Familie evangelisiert hat. Weil ohne Jesus wären der Bernd und ich nie zusammengeblieben. Wir hätten einander nie geheiratet, wir hätten uns geliebt und gehasst und irgendwann uns gefreut, wenn wir uns in Limburg nicht begegnen. Es ist so, ich weiß es. Ohne Jesus wäre das in die Hose gegangen. Israel hat Entscheidungen getroffen. Gott hatte ihnen gesagt, nehmt das Land ein, ist unser Jahresmotto. Was haben sie gemacht? Haben sie es gemacht? Das ist die korrekte Antwort. Ihr habt immer Angst, Fehler zu machen. Also ja, wäre richtig gewesen und nein, wäre auch richtig gewesen in dem Fall. Ja, sie haben was erobert, aber sie haben nicht alles erobert. Und die Gebiete, die sie nicht erobert haben, den Kampf haben sie ihren Kindern, Enkeln, Urenkeln, Wir nennen sie den Gazastreifen und die Westbank. Ist immer noch in den Nachrichten, ist immer noch umstritten. Die Kämpfe, die wir nicht kämpfen, überlassen wir unseren Kindern und unseren Enkeln. Also es ist nicht deine Privatsache, ob du das Pflänzchen der Bitterkeit in deinem Herzen pflegst. Und selbst wenn du denkst, es kriegt keiner mit, es hat einen Einfluss auf die Menschen, die du beeinflusst. Und es hat einen Einfluss auf deine Familie. Abraham. Die Eva hat uns eine geniale Predigt hingelegt über Hagar und ihr eigenes Lebenszeugnis mit eingewoben. Das war total cool. Aber man muss ja schon auch sagen, dass es mit dem Ismael schwierig wurde dann später. Ismael war der Stammvater der Araber. Im christlichen Orient hat man diesen Begriff ab dem frühen Mittelalter, also Ismaeliter, als Bezeichnung für die Muslime verwendet. Im 8. Jahrhundert verfasste der Theologe Johannes von Damaskus, gestorben 754, eine Streitschrift gegen die Häresie der Ismaeliten, womit er den Islam meinte. Gut, das ist jetzt nun wirklich ganz long down the road, also ganz lange hinten nach. Und trotzdem hat es da einen Ursprung gehabt. Das heißt, der Sohn, der aus dem Fleisch, der aus einer fleischlichen Entscheidung heraus geboren wurde, der ja auch gesegnet wurde und der wie der andere Sohn oder der Enkel dann 12 Patriarchen, 12 Fürsten hervorgebracht hat, hat einen massiven Einfluss. Er war zum Beispiel der Schwiegervater von Esau, der hat eine seiner Frauen war eine Tochter Ismaels zum Beispiel. Und du findest die Ismaeliter auch ein paar Mal in der Bibel. Und wir wissen, dass die Ägypter, Hagar war Ägypterin und Ismael hat sich mit Ägypten auch verheiratet und ist auch, glaube ich, dahin gegangen. Die Ägypter haben dann ihrerseits den Spieß umgedreht. Dann waren die Juden die Sklaven 400 Jahre lang. Also in der Menschheitsgeschichte ist das mit den Guten und den Bösen, das wendet sich immer wieder. Und am Ende müssen wir alle vor Gott stehen und sagen, wir haben es nicht drauf, wir kriegen es nicht hin, keiner von uns ist perfekt, keiner ist ohne Sünde. Und die Nummer mit dem Kind von der freien Frau und dem Kind der Sklavin greift ja Paulus auch nochmal auf im Neuen Testament, im Galaterbrief. Und da schreibt er so einen Satz, er schreibt, der vom Fleisch, der dem Fleisch nachgeborene wird immer den vom Geist geborenen verfolgen. Und das ist so. Menschen, die versuchen, durch Werke gerecht zu werden, die Religion leben, gleichgültig, ob es eine muslimische Religion, ob es ein Jude ist oder einer ist, der denkt, er ist Christ, aber versucht durch seine Arbeit, seine Leistung, seine Frömmigkeit, sich den Himmel zu erkaufen, wird immer mit dem Finger auf den zeigen, der in der Freiheit des Geistes unterwegs ist. Das ist so. Und wenn wir unterwegs sind, einen zu verurteilen, der so religiös Finger zeigt, wo sind wir dann? Genau, dann sind wir sofort auf seiner Seite. Sobald du richtest, sobald du verurteilst, sobald du denkst, du bist besser als die anderen, bist du in seinem Club. Seid ihr bei mir noch? Okay, gut. Ja. Ja, also Langzeitvision, das war unser Thema. Wenn wir nochmal zu Abraham als letzte Anmerkung, die Salbung und die Gaben, die wir von Gott bekommen haben, außerhalb von Gottes Willen nutzen, und das ist möglich. Wenn du prophetisch begabt bist, kannst du das nutzen im Willen Gottes und außerhalb vom Willen Gottes. Du kannst damit manipulieren und versuchen, dein eigenes Reich zu bauen oder im Auftrag Gottes unterwegs zu sein. Wenn wir das tun, wenn wir außerhalb von Gottes Willen die Gaben nutzen, die wir haben, schaffen wir eine Menge von Problemen für uns und für andere Menschen. Und darum möchte ich mir selber und dir heute Morgen zurufen, lass uns lieber 25 Jahre auf Isaak warten, als selber was machen wollen, was Menschen nicht machen können und machen sollen, sondern was nur Gott zu tun hat, die Verheißung erfüllen. Das mit dem langen Leben, das habe ich erwähnt, das ist eine weitere Konsequenz. Wir gehen schnell zum zweiten Schlüssel weiter. Wohlergehen durch Gehorsam. Ja, das ist halt so dieses tricky thing, Gerettete haben Werke. Sie bringen uns nicht zu Gott, Leistung macht uns nicht, qualifiziert uns nicht für den Himmel, aber es ist etwas, was wir tun, wenn wir Gott ernst nehmen. Wir tun die Dinge, die Gott gut findet. Wir vergeben schnell. Wir sind freundlich. Wir leben in der Frucht des Geistes. Wir erzählen von Jesus. Wir leben ein Leben in Treue unserem Ehepartner gegenüber. Wir erziehen unsere Kinder im Willen Gottes. Die Bibel ist bei uns nicht eingestaubt, sondern sie ist unser Lebenshandbuch. Wir sind damit unterwegs und das hat Konsequenzen. Ja, gottesfürchtig zu leben hat Konsequenzen. Und das ist super. Und da geht eine Menge, Menge Segen mit herein. Unsere Kooperation, habe ich aufgeschrieben, garantiert den Erfolg. Und das ist ja das, was wir wollen. Was in dem Text auch noch wiederholt wird, ist, ihr sollt den Herrn lieben, damit eure Kinder und Kindeskinder. Was sagt das? Stand eben auf der Folie schon, deine eigene Gottesbeziehung, deine Entscheidung machen einen Unterschied für nachfolgende Generationen. Wenn ich jetzt gleich nach dem Gottesdienst, hole ich mir unten natürlich entweder den besten Filterkaffee der Stadt, Ralf, oder den besten Cappuccino der Stadt, und mach dann ein Interview mit deinen Familienmitgliedern und sag, na, wie ist denn die Eulalia oder der Fritz so drauf? Was ist ihm oder ihr wichtig? Was würden die mir sagen, wen oder was du mit ganzer Kraft, ganzer Seele und all deinem Herzen lieb hast? Wäre spannend, oder? Oder Andrew Womack, der sagt das immer ganz bösartig, oder fast schon bösartig, der sagt, wenn Christenverfolgung herrschen würde, wenn Christsein strafbar wäre, würde man genug Beweise gegen dich finden, um dich zu verhaften. Oder merkt gar keiner, dass du gläubig bist? Versteht ihr das? Also Bernd hat den Witz verstanden und die Susan, okay. Ja, also lebst du anders? Sieht man das, dass du gläubig bist? Oder verschweigst du es und schämst dich? Schlüssel Nummer 3. Wie erneuern wir unsere Familie? Was hilft uns? Hier steht, wo du gehst und stehst. Es gibt ja diese Seminare, Bernd hat darauf hingewiesen, Glauben zu Hause, da kriegst du viele Ideen, wie du Kinder unterschiedlichen Alters mit Gott in Berührung bringen kannst. Und doch sind das die ganz banalen Sachen oft im Alltag. Wo du gehst und stehst, wenn du schläfst, wenn du aufwachst. Wie geht ihr als Ehepaar miteinander um? Wie versöhnt ihr euch nach einem Streit? Oder wie bittet ihr um Vergebung, wenn du deinem Kind Unrecht getan hast? Da fängt das schon an. Es ist dein Alltag, es ist dein Leben, wo du gehst und stehst. Nutze Gelegenheiten und nutze auch diese Gelegenheiten zum Lehren, wenn irgendwas passiert ist. Ich habe jetzt kein Beispiel aufgeschrieben, aber Ich denke, ihr könnt euch das vorstellen, dass man Glauben an Kinder und Enkel weitergibt, einfach im Gehen, im Alltag. Man betet vor dem Essen, ganz banal. Man liest das Wort Gottes. Man wird beim Beten vielleicht erwischt. Man spricht mit Kindern über Gott und wie man ihn kennenlernen kann. Und leider ist es so, dass es vielerorts nicht geschieht. Es gab diese Umfrage, du hattest letztes Mal auch eine. Ich weiß nicht, ich denke, es war eine andere, weil in meinem Vorskript standen diese Fragen hier. Wenn nicht, ist es eine tolle Wiederholung. Wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde sehen ihre Mütter als wirklich geistlich an? Umfrage aus Amerika. Die sind im Zweifelsfall, sage ich mal, besser drauf als wir. Also da ist das Salz im Supermarkt, sage ich jetzt mal. Also das geistliche Salz. Da findest du christliche Bücher und DVDs, und wo du heute schon fast ausrastest, wenn du beim Karstadt mal was siehst, wo irgendwie Leben drinsteckt. Ja, also nicht der Osterhase oder... Ja, versteht ihr mich? Seid ihr bei mir? Seid ihr wach? Super. Okay, und da haben die diese Umfrage gemacht in Amerika, und ich vermute mal, dass es bei uns wahrscheinlich nicht besser aussehen würde. Wie viel Prozent der Jugendlichen sahen ihren Vater als wirklich geistlich an? Wie viele haben mit ihrer Mutter mal über den Glauben geredet? Oder mit dem Vater? Und hier seht ihr jetzt dann die Auflösung, die Zahlen. 48% sahen ihre Mutter als geistlich an. Klingt nett, aber nimm mal die andere Zahl. 52% sagen, nö, ist die nicht. Christen, die regelmäßig in Gottesdienst gehen, die zu einer lebendigen Gemeinde gehören. Ihr Männer, ihr könntet es uns zeigen, oder? Ihr könntet zeigen, dass Männer in Deutschland hier die Prozente bisschen rocken können. Weniger als die Hälfte, 23%, das heißt 77% der Jugendlichen aus einer christlichen Gemeinde sagen, mein Vater ist nicht wirklich geistlich. Der zeigt mir nicht, wie Leben mit Gott geht. Das tut weh. Wie viel Prozent der Jugendlichen haben über den Glauben geredet mit ihrer Mutter? 28%. Und dann haben wir wieder so eine schreckliche Zahl bei den Männern, weniger als die Hälfte, 13% mit dem Vater. Ja, ich habe hier noch ein paar Rechenbeispiele, die spare ich mir jetzt. Es ist traurig. Und was ich mich dann frage, ist, wie kann das sein? Sind die wirklich gläubig, die da im Gottesdienst sitzen? Mal ganz ehrlich, sind die von neuem geboren? Ich weiß es nicht. Manchmal frage ich mich auch, ein Übergabegebet ist ja schon schön, wenn das jemand betet. Und in der Leiterschule 2 früher haben wir gelernt, die Merkmale von jemandem, der wirklich gerettet ist. Und da hat ein verändertes Leben dazugehört. Als der Bernd aus Israel damals wiederkam, ich kann dir garantieren, es war nicht derselbe Mann, der da hingeflogen ist. Ich könnte dir jetzt eine Latte von Beispielen erzählen, das war so. Es war ein völlig anderer Mensch, den ich da wiedergekriegt habe. Und das ist auch irgendwie normal. Und deswegen habe ich mich das gefragt, wem gilt ihre erste Liebe? Was läuft? Was ist schiefgegangen? Leben wir manchmal da auch mit einer Illusion, dass wir mit Gott sind und doch irgendwie kalt geworden sind? Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, ist ein bekanntes Zitat. Und Luther hat gesagt, denn Vater und Mutter sind gewiss der Kinder, Apostel, Bischöfe, Pfarrer, indem sie ihnen das Evangelium kundtun. Auch hier will ich betonen, es geht nicht um menschliche Machbarkeit. Ich glaube nicht, dass wir das machen können, dass unsere Kinder für Jesus brennen. Wir können viel dafür oder dagegen tun, aber sie müssen sich immer noch selber entscheiden. Aber wenn ich ein Ziel für meine Kinder habe oder hatte, ist es doch, dass sie nicht im Feuersee enden. Es ist doch, dass sie die Ewigkeit bei Gott haben. Klar will ich, dass sie erfolgreich sind, dass sie glücklich heiraten, Kinder und so weiter. Dass es alles nicht einen schönen Beruf haben, wo sie happy sind. Aber all das ist bedeutungslos, wenn du die Ewigkeit verloren hast. Und ich habe mich geschämt, als ich mich bekehrt habe. Und manchmal klopft die Scham auch immer noch bei mir an. Ganz ehrlich, es ist nicht immer einfach und ich muss manchmal auch Hemmschwellen überwinden. Aber bei meinen Kindern, da ramme ich die Absätze in die Erde. Und bevor mir da einer durchs Netz fluppt, wenn da nochmal blöde Ideen kämen, du, ich sag dir, da muss der Teufel sich mal anziehen, da wird gebetet und da wird auch was gesagt, wenn der Herr sagt, ich darf was sagen, wenn nicht, halt die Klappe und bete halt nur. Aber versteht ihr? Also nur über meine Leiche klingt jetzt dramatisch, aber so ähnlich schon. Also versteht ihr, da liegt mir was dran, das ist wichtig. Und auch für die Enkel, die ich noch nicht habe und was auch immer da noch kommt. Wenn Glaube nicht zu Hause passiert, wo wir gehen und stehen, was ist schiefgelaufen? Wir können das nicht an die Gemeinde delegieren. Wir können sie nicht beim, jetzt muss ich sagen, bei der Lilian abgeben und sagen, mach das mal, mach die mal fromm, meine Kinder, dass sie sich ordentlich bekehren, geisterfüllt werden und dann läuft der Hase. Es ist unsere Verantwortung. Alles fängt zu Hause an. Alles, was wir auch in der Gemeinde tun, beginnt zu Hause. Was wir zu Hause nicht treu tun, dafür sind wir eigentlich schon disqualifiziert, es öffentlich oder in der Gemeinde zu tun. Wir müssen aufräumen, wir müssen gucken, Herr, wo muss ich Veränderungen haben, wo muss ich Entscheidungen treffen. Und der letzte Schlüssel, ganz schnell, für die Erneuerung der Familie ist, Gott zu dienen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen, heißt es da, und nicht anderen Göttern nachfolgen. Und es gibt so viele andere Götter. Geld, Kombi mit materieller Sicherheit, Karriere, Beliebtheit, sexuelle Erfüllung außerhalb der Ehe, Spaß, Unterhaltung, Selbstverwirklichung. In der Bibel steht ja auch was, so ein Wort mit Selbst und V. Selbstverleugnung. Wir schreiben, auch ich merke das manchmal so beim Predigtschreiben oder beim Gespräch mit Leuten, dass Selbstverwirklichung, da punktest du bei Menschen. Immer wenn du sagst, ja, wenn dir das gut tut, wenn das zu dir passt, ja, mach du das mal, wie du dich wohlfühlst. Ja, da ist was dran mit den Gaben und so. Ich muss keinen in die Technik stecken, der da Allergien kriegt, wenn er die Knöpfe sieht. Oder zu den Kindern in Kindergottesdienst, der denkt, oh, die nerven mich so. Also versteht ihr, das ist ja schon okay. Aber so ein Stück weit sollen wir doch alle sterben, unserem Ego. Wo geschieht denn dann das Sterben? Also irgendwo muss es ja passieren. Und das Doofe ist, die Welt ist halt nicht neutral. Im Epheserbrief steht, dass der Lauf der Welt, die Fürsten, die in der Luft herrschen. Die Welt ist ein System von Gedanken, von Überzeugungen. Sie bietet uns Gedanken zum Leben, Einstellungen zu Geld, zu Sex und dem Leben allgemein an. Die Welt können wir am ehesten mit dem Begriff Kultur überschreiben. Kultur ist, was normal ist. Die Art und Weise, wie wir Dinge tun, was in Ordnung ist. Wenn du heute Dinge sagst, die nicht der Kultur der Gesellschaft momentan entsprechen, dann bekommst du Stempel. Dann wirst du als Außenseiter gebrandmarkt, dann kriegst du Namen. Und die sind nicht schön. Und die sagen alle eins aus, du hast nicht recht, du bist ja doof, du bist von gestern, du hast Leute, die anders sind, das tun wir ja gar nicht. Wir sagen nur, das ist normal. Wenn du das anders willst, kannst du das, du kannst das machen, du kannst deine Steckdose heiraten, wenn du dich das glücklich machst. Aber eigentlich hat Gott das, versuch das doch mal so mit so einem Menschen und... Muss nicht der Eiffelturm sein. Also es ist ja so absurd geworden, dass man sich eigentlich fragt, ja, gut, wir verstehen uns. Ja, diese Kultur ist der Kultur Gottes entgegengesetzt. Und das Dumme ist, dass sich das auch bei uns einschleicht. Auch in der Gemeinde, bei dir und bei mir schleichen sich manchmal solche Sachen ein. Und dann gibt es diese Argumente und diese Begründungen, die mich dann manchmal sprachlos machen. Und ich habe mich auch selber schon bei Sachen erwischt. Wir rationalisieren Dinge weg, wir verharmlosen Konsequenzen von Gottlosigkeit. Und das klingt manchmal so super intelligent. Das war ja alter Bund. Macht doch heute kein Mensch mehr. Gemeinde? Es gibt diese Bewegung, dass du gläubig bist und du brauchst doch keine Gemeinde. Was die Bibel zur Gemeinschaft sagt und die ganzen Einander-Bibelstellen, die lebst du dann mit deiner Hauskatze und den zwei Leuten, die du noch magst, die zu deinem Club gehören. Aber das kann es doch nicht sein. Wo sind denn die Schleifsteine? Hier sitzen sie, deine und meine. Lasst uns sie umarmen. Okay, etwas mehr Begeisterung. Danke, Stefanie, für die erhobene Hand. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Okay. Kindererziehung ist anstrengend. Hast du das schon gemerkt? Ich bin so am Ende des Rennens. Ist gar nicht mehr so schlimm mit dem Kali. Es läuft eigentlich ganz gut. Ne? So. Ist ja so. Der Rest, das Finale ist schon fast rum. Es ist anstrengend, es kostet Schlaf, Nerven, Wiederholung desselben Vorgangs, Konsequenz, Integrität, Selbstaufgabe, viel Energie und bewusste Entscheidungen. Aber ich sag dir eins, der bequeme Weg ist unfassbar teuer. Und er wird erhebliche Konsequenzen haben, vor allen Dingen für deine Kinder. Ein Kind, das nicht gelernt hat, dass es nicht sofort alles haben kann. Ein Kind, das nicht gelernt hat, dass es nicht sofort Sex, Essen und alles, und ich habe da jetzt Bock drauf und dann ist das mir. Da fehlt was. Impulskontrolle nennt man das in der Psychologie. Das sind nur die ganz normalen Sachen. Ein Kind, das nicht gelernt hat, dass Gott real ist. Ein Kind, das keine Grenzen kennt, dem ich die Elektronik als Babysitter verkaufe. Es funktioniert. Und ja, habe ich auch gemacht. Aber ich habe versucht, mit Bernd zusammen Grenzen zu finden und zu definieren. Und das war sehr, sehr mühsam. Das hat viel Frustration gekostet auf Seiten der Kinder und auf unserer Seite. Und ich bin dankbar für jede Grenze, die wir gehalten haben. Und manches Weichsein bereue ich heute. Und meine großen Kinder sagen, ich bin mit den Jahren etwas, habe ich nachgelassen. Und da haben auch, glaube ich, recht. Es ist normal, aber ja, okay. Und es ist so gut, Kinder, die Grenzen haben, sind sicher. Und sie wissen, was richtig und falsch ist. Ja, okay, ich spare mir jetzt ein paar Geschichten, die mir gerade zu dem Thema einfallen. Ich möchte euch provozieren, dass wir miteinander eine Entscheidung treffen. Und das ist quasi unser Aufruf zur Jesus-Nachfolge und unsere Entscheidung für die Erneuerung unserer Familie. Und es ist egal, wo du stehst, ob du in der Lebensmitte bist und quasi deine Kinder schon aus dem Haus hast, mehr oder weniger, oder ob du Großmutter, Großvater bist, ob du Single bist und einfach in einem anderen Art von Beziehungsnetzwerk sozusagen deine Familie lebst. Es ist egal, ob du jung bist und noch gar nicht gestartet hast mit der Familiengründung. Gott fragt, glaube ich, heute jeden von uns, was willst du? Leben oder Tod, hat der Israel gesagt am Ende von Deuteronomium. Wie entscheidest du dich? Wie entscheidest du dich, für deine Kinder, Enkel und andere Menschen, die du beeinflussen darfst? Manchmal hat mir das geholfen, auch bei meinen Entscheidungen in meinem Leben mit Gott zu wissen, das, was ich entscheide, betrifft mich nicht nur alleine, auch wenn das Dinge waren, die keiner mitkriegt, öffentlich. Es hat immer Einfluss auf andere Menschen, wie ich lebe, in der Dunkelheit, im Verborgenen. Das hat es geistlich, das ist die Wahrheit. Und ich will euch fragen, wollt ihr Erneuerung wählen? Wollt ihr völlige Hingabe an Jesus? Die Engländer sagen das so schön, put all your eggs in one basket. Also alles auf eine Karte setzen. All in, sagt man beim Poker. Such dir eine Analogie aus. Und wisst ihr, das Dumme ist, an der Stelle gibt es keinen Grauton. Es gibt nur ein absolutes Ja oder ein, ich will schon auch noch ein bisschen Freund der Welt sein. Und Jakobus hat uns gesagt, was Freundschaft mit der Welt ist. Sie ist Feindschaft gegen Gott. Jesus hat gesagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit, der Weg ist easy, breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ich habe es nie bereut, dass ich keine 5 Männer hatte vor meinem eigenen. Ich habe es nie bereut, dass ich bestimmte Bilder nie aus meinem Kopf kriegen musste, weil ich sie nie gesehen habe. Ich habe es nie bereut, dass ich Drogen nie probiert habe. Ich habe viele Dinge nie bereut. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich Jesus so früh finden durfte. Hey, wenn das bei dir anders war, ist es nicht schlimm. Wir stehen an der gleichen Stelle, wir haben am gleichen Nullpunkt angefangen. Weil wenn du mit Drogen und mit anderen Sachen in deinem Leben Erfahrungen hattest und an einem anderen Punkt in deinem Leben viel später Jesus gefunden hast, dann feier das und sag, ich bin heute genauso unschuldig wie die Iris damals, als sie sich mit 15 bekehrt. Wir starten am gleichen Ausgangspunkt. Und doch ist es so cool, wenn wir bestimmte Schmerzen nie erlebt haben und auch nicht verursacht haben. Es ist so ein Geschenk, dass Gott uns gesagt hat, wie das Leben am besten funktioniert. Und er hat es nicht, Anna hat es uns erzählt und ich sage yes and amen dazu. Er tut es nicht, weil er Spaß dran hat, Leute zu drangsalieren, sondern er tut es, weil er uns unfassbar liebt. Und weil wir in einer Ewigkeit sitzen werden und staunen werden, wie gut es Gott mit uns gemeint hat und wie großzügig er mit uns umgegangen ist. Dann, wenn alle Fragen beantwortet sind und alle Herausforderungen nicht mehr da sind. Und in diesem Sinne, lass uns doch, nein, bleib sitzen. Genau, ich wollte es anders machen. Wer von uns heute Morgen sagt, vielleicht hast du das ja schon entschieden, dann kannst du auch entspannt sitzen bleiben. Aber ich möchte fragen, wer von euch fühlt sich angesprochen und du sagst, ja, ich will heute Morgen eine ganz bewusste Entscheidung treffen. Erstens für Jesus, all in, und zweitens für die Erneuerung meiner Familie. Dann lade ich dich ein, dass du jetzt aufstehst. Vater Gott, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns bis hierher geführt hast. Ich danke dir für die Klarheit auch der Bibel. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt jede Person ganz besonders berührst, die jetzt hier vor dir steht und auch zu Hause du das Zuhause entschieden hast, steh doch auch auf. Als Zeichen vor Gott und vor der unsichtbaren Welt, steh auf. Und Herr, wir kommen zu dir mit all unserer Bedürftigkeit jetzt und wollen uns selbst und auch unsere Familien dir weihen. Und dazu lade ich euch ein, folgendes Gebet mir nachzusprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du den Weg für mich und meine Familie vorbereitet hast. Ich entscheide mich heute, mich von der Welt abzuwenden und dir meine völlige Hingabe zuzusagen. Vergib mir meine Schuld, mein Versagen und hilf mir, mutig in ein neues Leben zu starten, das radikal dir geweiht ist. Ich danke dir, dass all deine Verheißungen mir gehören und meiner Familie. Ich weihe dir meine Familie und ich bete, erneuere uns. Segne meine Kinder, segne meine Enkel, segne mein ganzes Haus. Amen. Amen. Und ich segne euch mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass er euch erinnert. Und auch die, die das schon vor längerem entschieden haben, und du sitzt jetzt hier völlig entspannt, weil du weißt, hey, das ist meine Haltung und du hast dich nicht angesprochen gefühlt, das heute zu wiederholen. Das ist völlig gut. Und wenn du das noch nicht entschieden hast, dann kannst du das mit Gott auch nochmal bequatschen zu Hause. Und ich bete, Geist Gottes, um die Kraft, die du uns gibst, gegen den Strom zu schwimmen, gegen den Strom der Zeit, gegen die Kultur dieser Welt, um einfach deinen Namen hochzuhalten und den Gott, der uns Leben geschenkt hat und ewiges Leben geschenkt hat, zu ehren. Danke, Herr, dafür. Amen. Ah, 30 Sekunden. Die Münze hier, die könnt ihr nicht sehen, zu der hat der Raphael mich inspiriert. Es ist kein Totenkult, aber es ist vorne ein Totenkopf drauf. Da steht drauf, Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist. Psalm 90 sagt das auch. Und hinten steht auf Englisch drauf, denke daran, dass du jederzeit sterben könntest, dieses Leben verlassen könntest. Und entscheide dich so zu denken, zu sprechen und zu handeln in diesem Bewusstsein. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info at cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.